Und auf dieses Märchen hat Präsident Putin damals Bezug genommen. Er hat gesagt, ja, dass Europa wird auch dasselbe Schicksal erleiden wie der Wolf in diesem Märchen.
Sagen Verschwörungstheoretiker, die USA haben immer verhindern wollen, dass Europa mit billiger Energie aus Russland noch stärker wird. Vielleicht nicht nur Verschwörungstheoretiker, was sagen Sie?
Es ist eigentlich auch eine ähnliche Geschichte. Das ist auch so eine Nische, wo es eine kritische Abhängigkeit gibt. Und es ist gar nicht so einfach, aus dieser kritischen Abhängigkeit rauszukommen.
Weshalb auch eher interessanterweise als einer der wenigen Oligarchen nicht auf die Sanktionsliste des Westens gesetzt wurde.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 4. Bei welchen Rohstoffen ist Europa von Russland noch erpressbar? Willkommen, meine Damen und Herren, in der vierten Folge des neuen Podcasts der Tageszeitung Die Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, führender Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Über 2,5 Jahre führt Russland nun Krieg gegen die Ukraine. Was er im wirtschaftlichen Bereich unter anderem zutage gebracht hat, ist die Tatsache, dass Russland zwar ein guter Abnehmer von Waren aller Art aus dem Rest der Welt war, dass es selbst aber vor allem Rohstoffe in die Welt exportiert hat und damit mit der Welt verbunden war. Gerade die Verflechtung und Co-Abhängigkeit mit dem Westen und insbesondere mit Europa ist dabei zum Problem geworden mit dem Kriegsbeginn. Und zwar nicht nur moralisch, sondern eben auch, weil es zu Erpressungen von beiden Seiten kommen konnte, letztlich zum Schaden beider Seiten. Doch wie sieht die Situation heute, 2,5 Jahre später, aus? Wie sehr hat man sich entflochten? Bevor wir auf die Frage genauer eingehen und auch auf die Frage, was es mit neuen erpresserischen Drohungen von Putin auf sich hat, schicke ich einmal ein paar Zahlen voraus, und zwar was den allgemeinen Handel zwischen Europa und Russland betrifft. Über 3 Jahrzehnte waren die beiden engste Handelspartner, und zwar die wichtigsten Handelspartner, vor allem für Russland. Und jetzt drifteten sie sehr rapide auseinander. Die Statistikbehörde der EU, Eurostat, zeigt, dass die EU-Exporte nach Russland zwischen dem zweiten Quartal 2022 und dem zweiten Quartal 2024 um sage und schreibe 59% eingebrochen sind. Und umgekehrt die Importe aus Russland im selben Zeitraum um überhaupt 87%. Das heißt, dass hier natürlich der Rohstoffexport in erster Linie eingebrochen ist und die Emanzipation Europas von russischen Rohstoffen. Kann man sagen, Herr Astrow, dass sich Europa hier gut emanzipiert hat?
Im Allgemeinen kann man das sagen, weil ein Großteil der Importe aus Russland vor allem auf Öl und Gas fiel. Und beim Öl, wir wissen, es wurde eine umfangreiche Sanktion verhängt, also ein Importembargo im Dezember 2022 für Rohöl mit einigen Ausnahmen. Und dieses Importembargo wurde im Februar 2023 auch auf Ölprodukte ausgeweitet. Ja? Und dementsprechend kam es zu einem praktisch kompletten Einbruch der russischen Öllieferungen nach Europa. Russland hat praktisch diese ganzen Mengen Richtung Asien, Richtung, vor allem Richtung China und Indien umgeleitet. Beim Gas ist es ein bisschen anders. Es gab zwar keine formellen Sanktionen beim Gas, aber auch beim Gas sind die Exporte, die russischen Exporte nach Europa um ca. 80% zurückgegangen. Teilweise aufgrund dessen, dass Russland selber die Lieferungen gedrosselt hat und teilweise aufgrund der Bestrebung der Europäischen Union, sich weniger abhängig von Russland zu machen. Das heißt, insgesamt, wenn wir uns insgesamt die Importe aus Russland anschauen, dann kann man sagen, ja, es gab so eine ziemliche Entflechtung und eine verringerte Abhängigkeit Europas von Russland, aber in den einzelnen, auf den einzelnen Märkten, speziell auch bei gewissen Metallen, auf die wir noch eingehen werden, bleibt die Abhängigkeit nach wie vor.
Gehen wir es vielleicht der Reihe nach durch und beginnen wir beim Gas. wo die Abhängigkeit am stärksten war und die Entflechtung wohl auch am schmerzhaftesten für beide Seiten. Ich erinnere an eine Zahl, vor dem Krieg hat der Import von Gas, der russische Import, hat 40% des europäischen Gasimportes ausgemacht. Jetzt gibt es noch eine verbliebene Menge, die über die Ukraine fließt. Das sind in etwa 15 Milliarden Kubikmeter und das macht nur noch 5% des europäischen Imports aus. Gleichzeitig hat Europa umgeschwenkt. Jetzt hat gewonnen, Norwegen hat gewonnen, weil es mehr liefert, Algerien liefert mehr, Katar liefert mehr und vor allem die USA liefern, die vorher ja kaum geliefert haben. Und zwar in Form von verflüssigem Gas über Tanker, was natürlich weitaus flexibler ist. Und da ist interessant, dass von den Flüssiggasimporten in Europa die USA inzwischen fast 50% abdecken. Schlittern wir da in eine neue Abhängigkeit hinein?
Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Zumindest heute schaut es so aus. Aber langfristig, glaube ich, kann man die Situation nicht ganz vergleichen. Weil früher gab es diese Abhängigkeit von Russland vor allem bei Pipeline-Gas. Das heißt, das war Erdgas, das über Pipelines nach Europa transportiert wurde. Über die Jamal-Europa-Pipeline, über Polen, über die Nord Stream 1-Pipeline, über die Ostsee. Eben über diese Route, die Sie erwähnt haben, also über die Ukraine, also die sogenannte Bruderschaftspipeline, wie sie heißt.
Über Jahrzehnte, ne?
Über Jahrzehnte, genau. Und die noch bleibt. Und auch die vierte Route war und die immer noch funktioniert, das ist die Turkstream, ja, über die Türkei. Ja. Und es ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob wir jetzt wirklich über Pipeline-Gas sprechen oder über Flüssiggas. Weil Pipeline-Gas ist natürlich sehr stark an die vorhandene Infrastruktur gebunden. Das heißt, diese Pipelines, die wurden schon vor Jahrzehnten gebaut teilweise und die schaffen eine gegenseitige Abhängigkeit. Es ist gar nicht so leicht, aus dieser zwei beidseitigen Abhängigkeit rauszugehen. Während beim Flüssiggas, das ist eher wie beim Ölmarkt. Ja? Flüssiggas kann man im Prinzip überall vom Punkt A in den Punkt B auf der Welt verschiffen. Auf einem Schiff. Ja? Das heißt, theoretisch sind die Lieferungen von Flüssiggas, von LNG, viel flexibler. Und auch die Marktanteile können sich viel stärker verschieben, auch mit der Zeit, je nachdem, wie die Preislage ist. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt auch immer wieder Umleitungen von Flüssiggasströmen von Asien nach Europa, von Europa nach Asien. Das hängt natürlich auch sehr stark mit den unterschiedlichen Preisniveaus zusammen. Das heißt, ja, momentan vielleicht steigt die Abhängigkeit Europas von den USA, aber auf Dauer glaube ich nicht, dass es wirklich ein Grund zur Sorge sein sollte.
Interessant ist ja, dass der Import gerade vom, wie Sie gesagt haben, über die Pipelines gestoppt wurde oder massiv reduziert wurde. Und das war das Gas vom Gaskonzern Gazprom. Gleichzeitig hat Europa den Import auch von Flüssiggas aus Russland deutlich erhöht, nämlich vom Konkurrenzkonzern sozusagen von Novatek, der jetzt hinter den USA immerhin zweitgrößter Lieferant ist.
Ja, allerdings muss man sagen, auch Novatek hat große Probleme oder wird Probleme haben, weil die Flüssiggasprojekte von Novatek, also speziell auch zum Beispiel der Verflüssigungsbetrieb auf Jamal, steht unter den US-Sanktionen. Und aufgrund dessen haben sie auch massive Probleme, zum Beispiel die Produktion auszuweiten oder zum Teil auch Transportwege zu finden. Das heißt, die Zukunft der russischen Gasindustrie auch in puncto Flüssiggas schaut nicht so rosig aus. Das heißt, nicht nur Gazprom hat Probleme aufgrund dessen, dass sie auch große Probleme haben, so die Gaslieferungen, die früher nach Europa gingen, Richtung andere Märkte umzuleiten, aufgrund dessen, weil es nicht genug Pipelines gibt. Ja. Es gibt momentan eine einzige Pipeline Richtung China. Es gibt Pläne, eine zweite Pipeline zu bauen. Und die Chinesen und die Russen verhandeln schon seit langer Zeit über den Bau dieser Pipeline. Aber es gibt sehr viele Stolpersteine. Ja, die Chinesen sind sehr harte Verhandler. Sie sind nicht in der Lage oder sie sind nicht bereit, einen vergleichbaren Preis wie in Europa zu bieten. das macht dann das Interesse an Erdgaslieferungen nach China aus russischer Sicht etwas weniger interessant. Es ist auch nicht klar, wer die Baukosten übernimmt. Es gibt sehr, sehr viele Probleme. Also Gazprom hat sehr, sehr viele Probleme momentan. Das erklärt auch, warum Gazprom jetzt Verluste macht, so große Verluste. Aber wie gesagt, es ist nicht nur Gazprom, der leidet, es sind auch die alternativen Gasproduzenten in Russland, vor allem Novatek, den Sie angesprochen haben. Novatek hat Probleme eben wegen dieser Sanktionen, die die Flüssiggasproduktion beeinträchtigen.
Was China betrifft, will ich nur eine Anekdote nachschießen, die mir tatsächlich ein Gazprom-Manager erzählt hat, circa im Jahr 2014, wie sehr sich Gazprom dort die Zähne ausgebissen hat. Er hat von Verhandlungen erzählt, wo die Chinesen ganz ruhig sitzen, die Russen schon zappeln und über 10 Jahre gezappelt haben, damit sie überhaupt einmal den ersten Liefervertrag nach China bekommen. Und im Jahr 2014, als sich zum ersten Mal durch die Krim-Annexion Russland mit Europa überworfen hat, zu diesem Zeitpunkt hat China dann unterzeichnet, weil sie noch ein Druckmittel hatten und den Preis vermutlich nochmal drücken konnten. So ungefähr das Verhältnis zu China. Kommen wir zurück zu Europa. Warum ich auch die Frage der Erpressbarkeit bzw. der Anfälligkeit im Gassektor aufwerfe. In letzter Zeit gab es Nachrichten, dass Flüssiggastanker, die nach Europa bestimmt waren, kurz vor der Landung wieder umgedreht haben und nach Asien gefahren sind, weil dort eben besser bezahlt worden ist. Gleichzeitig kam über die Nachrichtenagentur Bloomberg kürzlich die Meldung, dass neue Flüssiggasprojekte weltweit, nämlich auch in den USA und in Mosambik zum Beispiel, auf denen große Hoffnungen lagen, zeitlich verzögert sind und um Jahre später erst in Betrieb gehen werden. Und jetzt ist es ja so, dass mit Ende 2024 der verbliebene Transitvertrag über die Ukraine, also diese 15 Milliarden, die noch über die Ukraine fließen, gestoppt wird und möglicherweise nicht verlängert wird. Was man sieht, ist, dass auf dem Markt Nachrichten darüber, dass er doch nicht verlängert wird, sofort auch wieder zu Preisausschlägen führen. Und überhaupt der Preis ja nach wie vor, die Benchmarks noch immer höher sind als vor dem Krieg. Deutet das schon darauf hin, dass hier der Markt etwas angespannt bleibt?
Ja, es deutet auch darauf hin, dass früher war Russland immer ein langfristiger Gaslieferant und auch ein Lieferant vom billigen Gas. Also russischer Gas war immer billiger als zum Beispiel Flüssiggas. So. Das erklärt auch, warum zum Beispiel so viele Länder an russischen Gaslieferungen hielten, ja, unter anderem auch Österreich. Eben auch mit diesem Argument, dass es billig, auch die deutsche Industrie, das erklärt auch weitgehend die Position der deutschen Regierung, auch zum Beispiel unter Frau Merkel, warum Deutschland so stark auf russisches Gas gesetzt hat und eben auf den Bau von der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2. Also russisches Gas wurde als eine billige und zuverlässige Alternative zum teureren und weniger stabilen Flüssiggas gesehen. Nun, mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das gedreht, weil wir haben gesehen, die Russen haben auch versucht, Gaslieferungen nach Europa für politische Zwecke zu verwenden. Also es gibt diesen berühmten Spruch vom Präsidenten Putin, er hat es ganz offen gesagt, also Europa sollte frieren. Er hat noch so ein Beispiel aus einem russischen Märchen verwendet, wo der Fuchs hat einen Wolf so betrogen. Also der Fuchs hat gesagt, ja, wenn du zum Meer gehst und wenn du deinen Schwanz ins Loch im Eis senkst, dann werden ganz viele Fische kommen. Und der arme Wolf hat die ganze Nacht gesessen und im Endeffekt war sein Schwanz ganz gefroren. Er konnte seinen Schwanz gar nicht aus dem Meer rausziehen. Ja? Und der Fuchs hat immer gesagt, ja, du musst weiter warten, dann kommen noch mehr Fische. Und auf dieses Märchen hat Präsident Putin damals Bezug genommen. Er hat gesagt, ja, dass Europa wird auch dasselbe Schicksal erleiden wie der Wolf in diesem Märchen. Ja? Und das hat nicht funktioniert. Wir haben das gesehen. Also diese russische Drohung, die Gaslieferungen nach Europa zu drosseln, hat nicht dazu geführt, dass wirklich Europa politisch eine ganz andere Haltung gegenüber Russland eingenommen hat.
Außer, dass die Preise höher wurden und eine Energiepreiskrise.
Also wirtschaftliche Effekte gab es schon, ja, aber nicht die politischen Effekte, die Russland sich erhofft hat.
Also wie sagt man auf Russisch? Das kennt ja offenbar jeder dort.
Ja, das kennt jedes Kind und das heißt «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Das bedeutet «Frier, frier, der Schwanz vom Wolf».
Alles klar. Die USA haben ja vor dem Krieg bereits sehr dagegen opponiert, dass der zweite Strang der Ostsee-Pipeline gebaut wird. Und da auch mit dem Kalkül wohl, dass sie selbst LNG, also verflüssigtes Gas, nach Europa liefern. Das sagen Verschwörungstheoretiker, die USA haben immer verhindern wollen, dass Europa mit billiger Energie aus Russland noch stärker wird. Vielleicht nicht nur Verschwörungstheoretiker, was sagen Sie?
Also zum Beispiel der Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident, er hat kein Geheimnis daraus gemacht. Er hat gesagt, ja, unsere Aufgabe ist, also den Anteil vom Flüssiggas, vom US-amerikanischen Flüssiggas in Europa auszubauen. Und die Opposition der US-Regierung zum Bau von Nord Stream 2 war vor allem damit begründet. Ja? Also unter Präsident Trump speziell nicht so sehr aus geopolitischen Überlegungen, ja, sondern vor allem aus wirtschaftlichen Überlegungen. Ja, er hat Russland wirklich als eine direkte Konkurrenz zu den US-amerikanischen Interessen gesehen im Gassektor. Und das ist wohl der einzige Sektor, wo Russland und die USA tatsächlich in einem direkten Wettbewerb stehen, zumindest in Europa.
Lassen wir Gas jetzt einmal beiseite. Sie haben selber den Ölsektor schon angesprochen. Ich will nur daran erinnern, zu Beginn des Krieges war es ja so, dass hier eine Kriegsprämie oft beim Ölpreis stattgefunden hat, dass ganz plötzlich der Preis auf ja, $128 hochgeschnellt ist, also ungeahnt fast. Das war fast die Höhe, wie es in der Rohstoffhoss im Jahr 2008 ungefähr war. Und hier bestand wohl die Angst, dass die russischen Ölmengen vom Markt verschwinden als Ganzes. Also hier herrschte doch völlige Desorientierung damals und man sah, dass man auf russisches Öl wohl nicht verzichten kann in der Welt. Das sind immerhin 7 Millionen Barrel, die auf den Markt kommen. Das sind 7% der Weltproduktion. Diese Prämie ist inzwischen weg. Das heißt, hier ist der Markt inzwischen austariert, würden Sie sagen. Hier wurden neue Lieferströme gefunden und jeder hat seinen neuen, Russland hat seine neuen Abnehmer, Europa hat seine neuen Lieferanten gefunden. Alles Paletti oder bleibt hier noch was?
Es gab eine gewisse Umverteilung. Ja, ich habe schon angedeutet, dass die russischen Öllieferungen, die vor dem Krieg vor allem Richtung Europa gingen, die wurden fast komplett Richtung Asien umgeleitet. Speziell Richtung China und Richtung Indien. Aber ein Teil von dem Öl, das zum Beispiel, also vom russischen Öl, das Richtung Indien fließt, kommt dann indirekt als europäische Importe nach Europa. Das heißt, ein Teil vom Öl, das nach Indien kommt, wird in Indien verarbeitet und dann die Ölprodukte, die indischen Ölprodukte, kommen nach Europa. Das bedeutet, ein Teil vom Öl, das aus Indien kommt, von Ölprodukten, die aus Indien kommen, das ist im Wesentlichen russisches Öl, nur es wird nicht als solches bezeichnet.
Etikettenschwindel, man hätte auch gleich kaufen können. Nicht?
Ja, das ist Etikettenschwindel. Aber um zurück auf die Entwicklungen seit Anfang 2022 zurückzukommen, ja, es gab einen massiven Preisanstieg für Öl im Laufe von 2022, vor allem im Frühling 2022. Und das war ein massives Geschenk, kann man sagen, an Russland. Also die Art und Weise, wie die Ölsanktionen in Aussicht gestellt wurden, aber nicht sofort implementiert wurden, hat dazu beigetragen, dass die Märkte bereits nervös wurden und der Preis in die Höhe, in die Stratosphäre schießt, mehr oder weniger. Das tatsächliche Embargo kam aber erst Ende des Jahres. Ja? Das heißt, das war ein massives Geschenk für Russland und Russland hat damals im Jahre 2022 massive Einnahmen aus dem Ölverkauf kassiert. Das war eigentlich die Art und Weise, wie diese westliche Sanktion implementiert wurde. Der Mechanismus dieser Sanktionen war total kontraproduktiv, kann man sagen.
Gut, Russland verdient heute noch blendend mit dem Öl, weil ja auch der Preisdeckel, der von den G7-Staaten eingeführt wurde, nicht kontrollierbar ist und deswegen auch nicht eingehalten wird. Aber noch eine andere Frage, beziehungsweise fassen wir zusammen. Auf dem Ölmarkt ist Russland momentan nicht das Problem und bewegt den Preis nicht signifikant. Da ist der Nahe Osten spielentscheidend, da sind andere Produzenten spielentscheidend, wie viel die USA produzieren und so weiter. Hier kann man sagen, Russland kann die Welt hier im Moment nicht erpressen.
Theoretisch könnte Russland die Welt vielleicht erpressen.
Ja, wenn, aber zu schwer im eigenen
Staat. Naja, genau. Wenn Russland bereit wäre, wirklich die eigene Produktion und die eigenen Ölexporte massiv zu reduzieren, dafür ist aber Russland nicht in der Lage oder nicht fähig, weil Ölexporte sind natürlich nach wie vor eine sehr wichtige Einnahmequelle für den russischen Staat. Das heißt, Russland, die russische Regierung braucht Ölexporte, um weiter solide Einnahmen zu haben.
Jetzt haben wir die zwei großen Rohstoffe, Gas und Öl, abgehandelt. Interessant ist, dass Putin selbst Mitte September andere Rohstoffe, die Russland exportiert, sozusagen als potenzielles Erpressermittel ins Spiel gebracht und hat zu seinem Regierungschef gesagt, man sollte darüber nachdenken, über gewisse Beschränkungen beim Export, und hat genannt unter anderem Uran, Titan, Nickel, also Rohstoffe, über die man sonst eigentlich nicht geredet hat, die jetzt von den Einnahmen her für Russland nicht überlebenswichtig sind, trotzdem natürlich Milliarden ins Land spülen und hier tatsächlich auch Russland wesentliche Weltmarktanteile hat. Ich würde beginnen bei Uran, weil bei Uran ist ja offensichtlich, dass Russland, also soweit man die Zahlen kennt, in etwa ein Drittel des Weltexportmarktes hält, und das ist signifikant und das ist auch ein potenzielles Erpressermittel, würde ich mal sagen, Erpressungsmittel. Interessant ist, dass nicht nur die EU hier vehement oder beziehungsweise in großem Ausmaß importiert, nämlich auch deswegen, weil einige Staaten Atomkraftwerke russischer Bauart laufen haben, sondern auch die USA. Die hatten sogar im Jahr 2023 den Import aus Russland auf ein neues Hoch getrieben und hatten 27% des Uranimports kamen aus Russland in die USA. Die USA wollen offenbar doch davon loskommen. Aber ordnen wir das irgendwie ein. Uran, ein wenig beachteter Rohstoff, ist doch etwas, wo Russland eine gewisse Erpressung in der Hand hat oder zumindest den Markt hier sehr, sehr bestimmt.
Ja, sowohl in Europa als auch in den USA. In Europa ist es vor allem Frankreich, das sehr stark vom russischen Iran abhängig ist. Warum? Weil Uran wird natürlich in erster Linie bei der Stromerzeugung, also in der Atomenergie verwendet. Und Frankreich ist sehr stark auf die Atomenergie angewiesen. Ich glaube, 70% oder 80% der Stromerzeugung in Frankreich erfolgt aus Atomenergie. Und so gesehen ist speziell Frankreich sehr, sehr stark auf russischen Lieferungen vom Iran angewiesen. Aber auch die USA, wie Sie haben angesprochen, ja, auch die USA waren historisch stark auf russischen Iran angewiesen.
Uran.
Ja. Uran, das habe ich gesagt. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel der russische Uran nicht unter Sanktionen, nicht auf die Sanktionsliste gestellt wurde. Es gibt momentan zwar ein Programm in den USA für einen Ausstieg aus der Abhängigkeit vom russischen Uran, aber bis 28 gibt es Ausnahmen, also das heißt, bis zum Jahr 28 kann die Regierung erlauben, die Einfuhren vom russischen Uran, solange diese als kritisch gesehen werden. Ja? Das heißt, diese Abhängigkeit in den USA vom russischen Uran ist nach wie vor kritisch, solange die eigene Produktion nicht ausreichend ausgebaut ist. Es gibt ein Programm für den Ausbau eigener Kapazitäten, eigener Urankapazitäten. Aber schätzungsweise wird es Jahre dauern, bis sich die USA von der Abhängigkeit, von der starken Abhängigkeit von Russland auf diesem Markt emanzipieren kann.
In Europa haben Sie Frankreich herausgegriffen. Da sind natürlich noch einige andere Länder, Ungarn etwa. Soweit ich weiß, auch Finnland hat noch AKWs laufen nach russischer Bauart. Und das auch ein Mitgrund, klarerweise, warum Uran nicht sanktioniert ist. Ne?
Ja, natürlich. Und genauso wie in den USA. Also Uran wurde sanktioniert weder von Europa noch von den USA.
Gehen wir weiter bei den Metallen. Nicht sanktioniert, nicht unter Sanktionen ist auch Titan beispielsweise. Was wenig bekannt ist, dass Russland hier auf großen Titanvorkommen sitzt, beziehungsweise einen beträchtlichen Anteil an der Weltproduktion hat und am Export hat. Wie ordnen Sie das ein? Weil Titan meines Wissens wird gebraucht im Flugzeugbau etwa, weil es ein sehr leichtes Metall ist und sehr widerstandsfähig ist gleichzeitig. Wie relevant ist hier Russland?
Es ist ähnlich wie beim Uran, auch zum Beispiel Airbus, also die Flugzeuge von Airbus sind sehr stark vom russischen Titan abhängig, auch teilweise die Flugzeuge von Boeing sind abhängig, beziehungsweise auch die Zulieferanten für die Boeing-Produktion, zum Beispiel die französischen Zulieferanten, die sind auch vom russischen Titan abhängig. Es ist eigentlich auch eine ähnliche Geschichte. Das ist auch so eine Nische, wo es eine kritische Abhängigkeit gibt und es ist gar nicht so einfach, aus dieser kritischen Abhängigkeit rauszukommen.
Putin hat noch ein Metall genannt, und zwar Nickel. Dort ist es so, dass die USA sehr wohl Sanktionen auf den Nickel-Import auferlegt haben, weshalb der Import auf null geschrumpft ist, also hier offenbar sehr konsequent. In Europa wird noch importiert, wobei man reduziert hat. Ich habe mir die Zahlen von der Deutschen Rohstoffagentur geben lassen. Die EU hat vor dem Krieg 31% ihres Nickelimportes aus Russland bestritten und jetzt sind es 15%, also man hat halbiert, aber man ist immerhin noch in diesem Ausmaß davon abhängig. Eine ähnliche Situation wie bei, nur vielleicht nicht ganz wie bei Uran, aber bei Titan, wie wir gesagt haben?
Ja, also die USA haben Nickel ziemlich bald nach dem Anfang des Krieges auf die Sanktionsliste gesetzt, neben zum Beispiel Aluminium und Kupfer. Und da sind die drei Metalle, die nicht mehr in die USA exportiert werden. Ja. Bei Europa ist es anders. Also Sie haben richtig gesagt, Nickel wurde auch nicht auf die Sanktionsliste gesetzt. Nickel wird vor allem für die Batterien, für die E-Autos verwendet. Ja, das heißt, Nickel, das ist auch so ein Metall, das durchaus eine Zukunft hat, trotz aller Probleme, die es momentan im Bereich der E-Autos-Erzeugung gibt. Auch hier wahrscheinlich gibt es mittelfristig auch Möglichkeiten, auf andere Lieferanten auszuweichen, aber bislang ist der russische Anteil durchaus groß.
Hier kommen zumindest andere Momente, wie Sie angedeutet haben, noch ins Spiel, dass etwa in letzter Zeit Indonesien stark die Produktion gesteigert hat und dass laut Fachmedien hier eine Überversorgung auf dem Nickelmarkt im Moment stattfindet, beziehungsweise auch neue Technologien im Batteriebereich für E-Autos ins Spiel kommen, was dem Nickel möglicherweise das Wasser abgräbt. Aber vorerst haben wir diese Teilabhängigkeit von Russland noch, auch im Nickelsektor. In Russland gibt es den großen Konzern Norilsk Nickel, der ja die gesamte Produktion von Nickel über hat, ein privater Konzern in der Hand des Oligarchen Wladimir Potanin, weshalb auch er interessanterweise als einer der wenigen Oligarchen nicht auf die Sanktionsliste des Westens gesetzt wurde, nicht?
Ja, das wird wohl der Grund sein, warum er ausgenommen wurde, obwohl gerade Herr Potanin, nicht nur, dass er aktiv auch an den staatlichen Aufträgen, an den Rüstungsaufträgen beteiligt ist, aber er war eigentlich ein großer Gewinner des Rückzugs ausländischer Firmen aus Russland.
Ah, die hat er billig gekauft. Ne?
Er hat sie billig gekauft. Und es gibt zum Beispiel so dieses bekannte Beispiel von Société Générale.
Also die französische Bank.
Die französische Bank, genau. Das war, ich glaube, das war die größte ausländische Bank, die sich ziemlich bald nach dem Anfang des Krieges aus Russland zurückgezogen hat.
Die hat gerade noch das Zeitfenster erwischt, nicht?
Genau.
Bevor man die Unterschrift von Putin dazu brachte, die haben ganz schnell die Kurve gekriegt
und sind weg. Genau, sie haben das ganz schnell gemacht, obwohl sie mussten auch hohe Verluste hinnehmen. Ich glaube, sie mussten 2 oder 3 Milliarden Euro abschreiben, immerhin. Aber es war ganz interessant, weil die russische Bank, die Société Générale in Russland hatte, sie haben diese Bank im Jahre 2007, wenn ich mich richtig erinnere, von Wladimir Potanin, also von diesem russischen Oligarchen, gekauft. zwischen 2007 und 2022 hatten sie diese Bank. Und 2022 haben sie diese Bank, Rosbank, zurück an Wladimir Patanin verkauft. Nur zu einem Bruchteil des Preises.
Zu einem Sportpreis, klar.
Zu einem, ja, genau, zu einem viel niedrigeren Preis, verglichen mit dem, was sie damals im Jahr 2007 gezahlt hatten. Das heißt, so gesehen hat Herr Patanin auch ganz satte Gewinne gemacht, ja. Und nicht nur aus dieser Transaktion, es gab auch andere Beispiele, wo der spezielle Herr Patanin sehr stark am Rückzug ausländischer Unternehmen aus Russland profitiert hat.
Also einer der großen Nutznießer, nicht?
Genau.
Laut Forbes-Liste, habe ich nachgesehen, steht er auf Platz 5 in der russischen reichsten Liste mit in etwa 23 oder knapp 24 Milliarden Dollar Vermögen. Und freilich hat er ein weit verzweigtes Portfolio, wie Sie sagen, Banken und alles mögliche. Hat ja eine andere Bank noch zurückgekauft, jetzt von einem anderen Russen. Aber ganz viel natürlich basierend auf dem Rohstoffsektor und hier ganz stark auf dem Metallsektor. Ne? Nämlich, wie wir gesagt haben, Nickel. Und dann das zweite ist das Palladium. Das ist nämlich, da ist er überhaupt der weltweit größte Produzent von Palladium, wiederum mit seinem Konzern Norilsk Nickel. Und hier hat er eine weiter stärkere Präsenz auch beim Export. Und da ist auch interessanterweise, wie ich mir die Zahlen angesehen habe, Europa noch immer zu 12% beim Import abhängig aus Russland, obwohl es das stark reduziert hat binnen der letzten drei Jahre. Und die USA überhaupt zu 43%, interessanterweise, das gesamte Palladium, das sie importieren. Kurz vielleicht, dass wir noch nachlegen, Palladium wird gebraucht in erster Linie für die Herstellung von Katalysatoren, und zwar Benzinkatalysatoren. Und deswegen eine starke Konjunktur auch in den letzten Jahren gehabt. Und möglicherweise wieder jetzt, wo die E-Auto-Frage oder E-Auto-Produktion in gewisser Weise zumindest in Frage, nicht in Frage steht, aber zumindest nicht diese Wachstumsraten mehr hat, wie man geglaubt hat, dass sie schnell haben wird. Formulieren wir es so.
Ja, ja, aber vielleicht so eine allgemeine Anmerkung zu diesen Drohungen von Präsidenten Putin, dass ja, wir werden die Exporte dieser Metalle drosseln, um den Westen unter Druck zu setzen. Dazu möchte ich anmerken, dass falls es wirklich dazu kommt, was de facto passieren wird, ist, dass ganz einfach ein großer Teil von russischen Metalllieferungen, die früher direkt nach Europa und in die USA gingen, wird wahrscheinlich ebenfalls über Drittländer umgeleitet werden. Genauso wie dies zum Beispiel bei den russischen Importen aus den USA und aus Europa passiert ist. Also ein Großteil der russischen Importen von Hightech, von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die früher direkt importiert wurden, die gehen jetzt über China, über Hongkong, über die Türkei, über die Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Und ich vermute, dass in die Gegenrichtung wird das auch so funktionieren. Das heißt, selbst wenn Russland diese formellen Exportverbote verhängt, ja, wahrscheinlich wird dann ein Großteil von diesem Handel wiederum Richtung Asien, Richtung Drittländer umgeleitet und dann werden mehr Metalle nach Europa und in die USA über diese Drittländer gelangen, was im Endeffekt dazu führen wird, dass ganz einfach diese Lieferungen teurer werden, weil die Einschaltung der Drittländer macht es natürlich teuer aus logistischen Gründen.
Für alle Seiten.
Für alle Seiten, ja. Genauso wie das auch bei den russischen Importen der Fall ist und der Fall war.
Gut, danke Herr Astroff. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Wir verweisen schon auf die nächste Folge unseres Podcasts zur russischen Wirtschaft in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden, das vor dem Hintergrund des Krieges und der Sanktionen in Russland und um Russland stattfindet. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astroff und Eduard Steiner. Danke fürs Zuhören.
Danke.